Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet: Wie macht man sich als Asset Manager einen Namen? Ja, es gibt sie, diese ganz großen, althergebrachten Namen des Asset Managements wie JP Morgan oder auch Goldman Sachs, relativ frische Brands wie Flossbach von Storch. Und es gibt die ambitionierten kleineren Firmen, die Marken werden und aus der anonymen Masse herausragen wollen. Ein solches junges Unternehmen, 2021 gegründet, ist BlackPoint Asset Management. Und einer der Eigentümer und Geschäftsführer, Eduardo Molocunha, ist uns heute zugeschaltet und geht mit uns der Frage nach, wie man sich als Vermögensverwalter einen Namen macht. Welche Rezeptur führt am Ende zur Marke, zum Brand? Ja, Eduardo, du bist uns zugeschaltet in Frankfurt. Guten Morgen. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Björn. Freue mich riesig.
Ich kenne dich aus zahlreichen Verwendungen vor BlackPoint. Unter anderem hast du ja mal für die dänische Sparinvest gearbeitet. Du hast für Alp und Wallwitz den Vertrieb in Deutschland mit aufgebaut. Du hast also schon für Brands, das kann man so sagen, gearbeitet. Was haben gute Brands und Marken nach deinem Verständnis grundsätzlich gemeinsam? Was besonders mit Blick auf die Finanzindustrie?
Die Frage ist gut und jedoch relativ einfach zu beantworten. Also zusammengefasst: Vertrauen. Wenn ich ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte, wo im Gegensatz zum schönen Auto oder fantastischem iPhone oder Smartphone nichts anzufassen oder direkt zu nutzen ist, dann ist das einzige Argument, das zum Kaufen führt, Vertrauen. Vertrauen, dass ich eventuell mittel- und langfristig etwas für mein Geld bekomme, ohne jegliche Art von Garantie. Übersetzt auf die Finanzindustrie: auf der Produktseite muss die Qualität stimmen. Das ist einfacher gesagt als getan. Und bei vielen Asset Managers ist es immer noch tabu, dies zu thematisieren oder gar objektiv zu messen. Vor 20 Jahren war die Vergleichbarkeit der Produkte nicht leicht und der Wettbewerb überschaubar. Das ist zu Ende. Auf der Vertriebsseite ist es alles sinnlos, wenn ein Asset Manager nicht den Kundennutzen kennt. Ja, wenig glaubwürdige Mitarbeiter hat und nicht weiß, dass die Kundengewinnung nur der Beginn ist.
Vertrauen ist der Anfang von allem. Ich glaube, so gab es auch mal einen Slogan eines großen Finanzinstituts. Ja, wenn dich jemand einladen würde, für ihn zu arbeiten und du hättest die Möglichkeit, bei einer Firma anzufangen, die noch keinen Namen hat, oder bei einer, die mal einen sehr guten Namen hatte, sehr bekannt war, dann aber in den Verruf gekommen ist, heute einen schlechten Namen hat. Was ist, ich sag mal, einfacher für denjenigen, der Vertrieb macht? Du hast dein ganzes Leben lang Vertrieb gemacht. Was ist einfacher, einen Namen wieder aufzupolieren, der mal irgendwann geglänzt hat, aber jetzt Schaden genommen hat, oder einen neuen aufzubauen? Frei nach dem Motto: besser gar keinen Namen als einen schlechten.
Also in der Tat ist das eine gute Frage und ich musste mir Gedanken machen darüber. Aber ich sag mal so, beides schwer. Einen früher feinen Namen wieder zu polieren, setzt meiner Meinung nach zwei Dinge voraus. Nummer eins, zu wissen, wieso der Name wieder poliert werden muss. Und Nummer zwei, die hierfür richtige Personen auszuwählen, um wieder Vertrauen zu gewinnen. Ja, da sind wir wieder bei Vertrauen. Womöglich, also ich habe oft sowas gesehen, womöglich scheitern die meisten Versuche an Nummer eins oder Nummer zwei oder an beidem. Ein klassischer Fall ist, wenn die Personen, die mit dem Wiederaufbau beauftragt werden, dieselben sind, die den Image-Schaden verursacht haben. Oder wenn der Image-Schaden sozusagen irreparabel ist. Sowas gibt's auch. Ja, Reputationsschaden zum Beispiel. Diese Erfahrung habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. In meiner Karriere gab es bisher oder überwiegend zwei Fälle. Etwas, was es schon gab und gut, aber hier unbekannt war, zu positionieren. Oder etwas von Null aufzubauen, was mit Abstand die schwierigste Aufgabe ist.
Jetzt hast du dich mit deinen Kollegen zusammen entschlossen, einen neuen Asset Manager zu gründen und nicht einen aufzupolieren. Deshalb quasi auf der grünen Wiese entstehend und doch, das darf man so sagen, deshalb habe ich den Podcast ja auch mir mit dir gewünscht, sehr, sehr ambitioniert in allem, was ihr tut, wie ihr es tut. Und deshalb möchte ich das auch gerne hinterfragen, worauf es ankommt. Das heißt, ich werde gleich ein paar Stichworte nennen und ich bitte dich immer darauf zu antworten, wie das ohnehin für die Markenbildung wichtig ist, aber wie ihr es auch gerade empfindet, beziehungsweise welchen individuellen Weg ihr dabei gegangen seid. Und das fängt bei den Gründern an. Du hast dich zusammengetan mit der Gründerfamilie und Entrepreneurfamilie Schwarz Pharma. Das heißt, da hast du auch nichts anbrennen lassen, damit es schon mal ein Name ist, der in der Asset-Management-Welt bekannt ist. Wie kommt man an solche Kontakte rein? Und wenn man sich jetzt vorstellt, du hättest solche Entrepreneure nicht an deiner Seite, wäre es dann überhaupt möglich?
Also die Hintergründiges, ja, die Gründung von BlackPoint wurde möglich, wie du sagst, wurde möglich durch eine Partnerschaft mit Dr. Kurt Schwarz aus der Gründerfamilie der Schwarz Pharma und dem Fondsmanager Alexander Pirbaumer, der zuletzt 11 Jahren als Geschäftsführer des Asset Management Arms der Familie Reimann tätig war. Auch Stefan Stehl, langjähriger Geschäftsführer des Family Office von Dr. Schwarz, trug sehr viel bei. Alle operativ tätigen Personen haben eine lange Erfahrung im Bereich Asset Management, vor allem im Bereich des Managements von großen Familienvermögen, beim Verwalten von sehr großen Vermögen als Fondsmandat, ja. Und das ist allgemein eine wichtige Voraussetzung. Wir mussten uns nicht wirklich finden, weil alle sich schon mehr oder weniger lange kannten, Vergangenheit von allen. Auch das ist sicher generell vorteilhaft. Wir hatten eine gemeinsame Idee und gingen direkt nach meiner Trennung von Eib und Wallwitz, was der Anstoß war, in die Abstimmung.
Jetzt ist es so, dass man ja für das Gründen eines Unternehmens Geld braucht. Am besten so viel, dass man nicht immer drauf gucken muss, ob man noch genug hat, um die nächsten Projekte zu verfolgen. Ja. Die Frage also der Kapitalisierung der Budgets. Die Partner, die du dir ausgesucht hast, haben ordentlich was mitgebracht. Was ist eine notwendige Größenordnung im Asset Management, wo du sagst, anders brauchst du als Vermögensverwalter eigentlich gar nicht zu starten? Dieses Denken, was Geld und Mittel angeht und diese Mindestkapitalisierung brauchst du einfach.
Ja, das ist natürlich abhängig von das, was ich vorhabe. Ja, also was ist mein Angebot? Wie verpackt ist das? Allein das Thema Publikumsfonds, ja, das lohnt sich überhaupt nicht, einen Publikumsfonds mit weniger als 30, 40 Millionen aufzulegen. Unsere Kapitalisierung speist sich aus den Einnahmen, die aus den Investments unserer Ankerinvestoren plus den zusätzlich angeworbenen Geldern seit der Auflegung unser Fonds generiert werden. Es ist sicher hilfreich, bei der Gründung auf Ankerinvestoren zählen zu können, ja, die auch sehr langfristig denken. Zwar war das erste Jahr erfreulich, was die Mittelakquisition angeht, aber sieh mal zum Beispiel bei uns, dadurch, dass der Fondspreis seit Auflegung im Oktober 21 rund 10% gefallen ist, verfügen wir heute über 220 Millionen, trotz Akquisitionen von 30 Millionen verwaltetes Vermögen. Unsere Struktur ist äußerst professionell, rechtlich, regulatorisch, operationell, finanziell. Allerdings investieren wir de facto jeden Cent, den wir verdienen, in den Ausbau und in die Qualitätssicherung von BlackPoint. In anderen Worten, unsere Idee ist, etwas strategisch und nicht opportunistisch langfristig aufzubauen. Hierfür muss man sehr viele Abstriche machen für einige Jahre, also persönlich, aber mit dem Ziel vor Augen, in 5 oder in 10 Jahren eine gelungene Geschichte in der Rückbetrachtung zu schauen.
Man könnte meinen, ich müsste mir jetzt die Tränen aus den Augen tupfen. Aber ich weiß von der Grundtendenz her, was du meinst. Wenn man selber Unternehmer ist und was aufgebaut hat, weiß man, wie das ist. Ja, du hast das Umfeld angesprochen. Ich glaube, auch das ist bei der Markenbildung nicht ohne. Wenn ich sagen würde, ihr hattet Gegenwind von der Kapitalmarktseite, dann wäre das wahrscheinlich die Untertreibung des vergangenen Jahres. Wie seid ihr durchgekommen? Du hast gerade mal eine Zahl genannt, aber das heißt ja nicht nur, dass das Geld, was du eingesammelt hast, quasi zumindest mal vorübergehend verbrannt ist, sondern es heißt ja auch, mit dem Track Record, der ist wichtig, aber der Track Record fängt gleich erstmal schlecht an. Wie geht ihr damit um?
Ja, also in der Tat, etwas mehr als ein Jahr ist vergangen, seit wir unseren Publikumsfonds, der Blackpoint Evolution Fund, am 18. Oktober 2021 aufgelegt haben. Der Zeitpunkt der Fondsauflegung koinzidiert fast gänzlich mit der seit Mitte November 2021 andauernde Kursverfall an den Aktien- und Anleihenmärkten, zumindest bis Ende 2022. Und dennoch konnten wir, wie gesagt, eine sehr erfreuliche Netto-Mittelzufluss, gemessen an den umlaufenden Voranteil, in Höhe von rund, ich sage mal so, plus 15% verzeichnen. Das sind diese circa 30 Millionen. Hierfür bedanken wir uns natürlich ausdrücklich bei unseren Anlegerinnen und Anlegern für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir denken, dass die Mischung, um deine Frage zu beantworten, weil das Thema ist das Timing gut gewesen? Kann das Timing besser werden? Wie beeinflusst das alles? Wir denken, dass die Mischung aus einem vermögensverwaltenden Ansatz, Interessengleichheit zwischen uns und unseren Anlegern, da kann ich dir später was dazu erzählen, und der erfolgreichen Leistungsbilanz unserer Fondsmanager aus diesem Konzept ein zeitloses Anlageinstrument macht, völlig unabhängig vom Auflagezeitpunkt. Das würde ich auch allgemein so sehen. Das Konzept ist wichtiger als das Timing. Nichtsdestotrotz würde natürlich eine Verbesserung der Anlegerstimmung uns nach vorne hin helfen. Das geht bei allem so, vermutlich. Die Anlageopportunitäten sind aktuell alles andere als schlecht und könnten Anlegern in den nächsten Jahren solide Rendite bringen. Das Track Record, darüber können wir gleich mal ein wenig mehr sprechen. Aber eine kleine Anekdote. Als ich vor 15 Jahren etwa bei Album Walwitz anfing, warst du eine der Ersten, der uns in München besucht hast. Und nach einem sehr angenehmen Gespräch mit allen Fondsmanager und das nähere Betrachten deinerseits unserer Dienstleistung zu dem damaligen Zeitpunkt, warst du kurz und knapp und sagst: Ja, Performance schlecht, Track Record schlecht. Also im Grunde könnte man sagen, das wird nichts. Und das ist etwas, was damit müssen wir umgehen. Ja, dass das, was vielleicht nicht perfekt gelaufen ist, dass es immer besser wird. Und das ist die Kunst in unserem Geschäft, ja, sich nicht auszuruhen.
Also wir wollen mal festhalten, dass der Rückenwind, wenn man schneller sein will, eine gute Sache ist, aber wenn man aufsteigen will, dann ist der Gegenwind ganz gut, Stichwort auch Thermik, also vor dem Hintergrund, es geht dann auch mit Gegenwind. Das Unglaublichste, als ich von eurem Projekt gehört habe, das erste Mal, war für mich der Name Black Point. Es war zwar konträr, aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich so, dass eine gewisse Assoziation zu BlackRock und Blackstone gewollt war, womit natürlich auch gewisse Ambitionen ausgedrückt werden. Der eine oder andere nennt das schlichtweg Größenwahn. Also wo kam die Idee für diesen Namen her, der ja mit Sicherheit für Aufsehen gesorgt hat?
Ja, sage und erstaunen, du wirst jetzt hören, dass es damit schon gar nichts zu tun hatte. Der Name Blackpoint reflektiert zum einen den Bezug zu unserem Mitgründer und Ankerinvestor Dr. Kurt Schwarz. Ja, Black, Schwarz, und deutet zum anderen auf unser fokussiertes Geschäftsmodell hin. Also Blackpoint in USA, in Englisch sagt man, Blackpoint ist der schwarze Punkt, eine Zielscheibe. Ja, unser Symbol Das Signet in unserem Logo steht für Langlebigkeit und zeigt die Überlappung von zwei offenen Kreisen aus einer Fibonacci-Zahlenreihenfolge, die für Unendlichkeit steht. Es schadet sicher nicht, sich über einen Namen ausreichend Gedanken zu machen. Am Ende muss er etwas aussagen und sich einfach richtig anfühlen. Ja, und das ist meiner Meinung nach bei uns der Fall. Also, was heißt fokussiert? Auf der Unternehmensebene gehört dazu ein gesundes Verhältnis zwischen Anzahl von Portfolio-Manager und Analysten und der Anzahl von Portfolios und Fonds, die individuell gemanagt werden. Zwar wollen wir unser Portfolio-Management-Team, das schon heute hochkarätig besetzt, die sich immer weiterentwickeln. Dieses fokussiert allerdings seine ganzen Energie auf das Management einen einzigen Portfolios. Das schafft Vertrauen. Und was heißt langlebig? Ja, auf der Portfolio-Ebene spiegelt sich das wiederum in einer Strategie wider, die zeitlos und nachhaltig ist und nicht, vor allem nicht hinter neuen Trends herläuft. Also du siehst, der Name BlackPoint und die Idee, dahinter steckt schon einige Gedanken, ja, die nicht mit Blackstone oder BlackRock zu tun haben.
Und trotzdem ist diese Assoziation euch wahrscheinlich nicht unangenehm, wenngleich du eine andere Erklärung dafür hast. Kommen wir ein bisschen auf das Marketing, auf das Auftreten zu sprechen. Ich halte gerade, das kann man in einem Podcast nicht sehen, euren Jahresbericht in der Hand. Der ist ja...
Sehr schön. Zeig's bitte nochmal. Ja, freue mich.
Zeig's im Podcast, genau. Der ist ja letzten Endes von der Machart her eine Mischung aus einem Kunstwerk, jetzt optisch, Scheckkarten, quasi starken Seiten, vom Inhalt her gut. Da merkt man ja schon, das ist nicht mal so nebenbei gemacht worden. Also wie viel Aufwand geht bei euch in diese Konzeption von Berichten, in dieses Auftreten, was eure Prospekte angeht und auch die Art und Weise, wie ihr euch im Internet präsentiert?
Ja, vielen Dank, Björn. Das hat mich sehr gefreut, dass es dir gefallen hat. Ich schätze sehr deine Meinung. Hier muss man in erster Linie authentisch sein. Der größte Vorteil unseres Geschäftsmodells ist, dass wir uns auf die Felder einfach konzentrieren, wo unsere Expertise liegt, Portfolio-Management und Kundenbetreuung. Und das nutzen wir natürlich auch für Marketing und Storytelling. Ja, BlackPoint weist eine schlanke Struktur auf, bei der Aufgaben, die nicht zu unseren Kernaufgaben gehören, die werden ausgelagert, automatisiert oder gemeinsam mit spezialisierten Partnern angegangen. Diese Effizienz ermöglicht uns wiederum, dort zu punkten, wo der größte Mehrwert für den Anleger ist, Performance und Service. Ein weiterer Punkt, wir stehen, das hatte ich schon vorher erwähnt, wir stehen für die Interessengleichheit, nicht nur auf dem Papier. Wir bieten ein Investmentprodukt, das vom Konstrukt her eine der interessantesten Eigenschaften mit sich bringt. Das ist die Interessengleichheit zwischen uns, die das Produkt managen, und unseren Anlegern. Der BlackPoint Evolution Fund verfolgt, wie gesagt, einen vermögensverwaltenden Ansatz und hat die Familienvermögensstrategie als Vorbild, die auch in diesem Fondskonstrukt umgesetzt wird. Dadurch können Anleger aus allen Segmenten gemeinsam mit den Familien, die ihre Vermögensverwaltung bei unseren Fonds laufen lassen, investieren. Das heißt nicht wie so oft in der gleichen Strategie, sondern sogar im selben Fondskonstrukt, also unmittelbar zusammen mit, anstatt nur neben der Familie. Und diese wenige Punkte, ja, das sind die Leitgedanken unser gesamtes Auftreten, Marketing oder Storytelling, wenn du so willst. Und das widerspiegelt sehr konkret ja, das, was wir tun und wer wir sind.
Du hast ja deine Mitgründer überhaupt nur über Netzwerk gefunden. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, du hättest das alles auch so erreicht ohne Netzwerk. Und jetzt ging es um die Frage des Vertriebs. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang das Pflegen des Netzwerks aus der Vergangenheit? Und welche Reaktionen hast du darauf bekommen, dich selbstständig zu machen? Denn du warst ja vorher jemand, der für andere Häuser gearbeitet hat. Jetzt bist du selber der Unternehmer, hast ja mit Sicherheit unterschiedliche Reaktionen drauf bekommen.
Ja, das ist natürlich ein Prozess. Auch bei Erb und Walwitz war ich Gesellschafter, aber natürlich nicht wie hier, also Mitgründer. Netzwerk, Kontakt, das ist enorm wichtig und kann nie genug gut genug sein. Ja, das gilt für alle Bereiche, Kunden, Geschäftspartner, Presse. Ich rede nicht von Kontakten, die oder ein Netzwerk, die auf einer Liste steht. Ich hatte oft in meiner Karriere auch Bewerbungsgespräche mit Kandidaten gehabt, die oft sehr viele, das was wir Name-Dropping nennen, gemacht haben. Am Ende des Tages zählt, mit welche diese Namen auf diese sehr lange Liste hat jemand schon tatsächlich Geschäft gemacht. Ja, am besten nicht wenig, sondern viel. Und das ist etwas, was einem sehr weiterhilft. Ja, also da ist ein großes Vertrauen schon entstanden. Unser Angebot richten wir, das ist wichtig auch zu sagen, also wir richten unser Angebot nur indirekt an Privatanlegern, die bereits über ihre Family Offices, Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Banken, die mit uns zusammenarbeiten, umfassend betreut werden. Das heißt, das ist nicht unsere Expertise, jemanden zu beraten. Wir bieten auch keine Anlageberatung. Und hierfür sind wir natürlich abhängig von diesem Netzwerk, von diesen Kontakten in dem Bereich, ich sage mal so Business to Business. Und das ist etwas, was man aufbaut in sehr viele Jahren. Ja, also ich konnte das Netzwerk, das ich aufgebaut habe, auch erhalten, weil man sich immer geradlinig und korrekt verhalten hat. Und das ist das Motto bis heute.
Jetzt habt ihr eine Story, jetzt habt ihr dieses Unternehmen, jetzt habt ihr ein Produkt. Da ist Vervielfältigung wichtig, die Kontakte nutzen dabei, sowohl auf der Vertriebsseite. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, in den Medien und in den sozialen Medien präsent zu sein. Heißt das dann jetzt, dass du jede Bühne, wie auch diese hier, nimmst, die du kriegst, im wahrsten Sinne des Wortes, Bühne, wenn ich mir anschaue, wo du sonst so in den letzten Monaten visibel gewesen bist, muss man da jetzt alles nehmen oder ist es selektiv, dass man sagt, will nur bei ganz bestimmten Dingen dabei sein, denn auch das ist wichtig für die Markenbildung?
Ja, also ganz eindeutig, nicht Quantität, sondern die Qualität ist entscheidend, aber zu wenig Präsenz hilft auch nicht. In meiner 22-jährigen Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche habe ich als Prinzip immer verfolgt, Geschäftspartner und Interessenten nicht mit häufigen und nutzlosen Informationen zu erschlagen und dennoch vollständige Transparenz zu bieten. Ja, in der Regel wende ich mich maximal 15 Mal im Jahr direkt an Kunden, sei es durch Fondsreporting, spezielle Berichte, so wie du jetzt eine in der Hand hattest, oder gar Einladungen. Zuletzt hatte ich von einem Asset Manager, wo ich womöglich versehentlich im Verteiler bin, exakt 52 E-Mails in meinem Postfach in den letzten 12 Monaten gezählt. Also praktisch eine pro Woche. Ob das hilft, ja, auf mich wirkt das eher verzweifelt. Schaut man, auch die Netto-Volumenentwicklung, muss man sagen, gebracht hat es auch nichts. Also das ist eine Maxime, die sich nicht ändert, denke ich. Ja, es gibt aber einen Veränderungstrend, um nur einen zu nennen. Das ist die gesteigerte Bedeutung der Digitalisierung des Vertriebs. Ja, Digitalisierung heißt nicht nur eine Website zu haben oder jeden Monat Mails zu versenden und digitale Werbung zu schalten. All dies war schon vor 20 Jahren möglich. Und es stimmt auch nicht, dass die Pandemie alles verändert hat, wo ich oft gehört habe. Das war nur die Beschleunigung, eine neue Tendenz. die immer größer wurde. Wer meine Interviews von vor 10 Jahren heute liest, stellt fest, wie lange ich mich schon mit diesem Thema beschäftige, lange bevor es in alle Munde war. Eine digitale Vertriebsstrategie bestehend aus vielen einzelnen Komponenten, Schnittstellen, innovative Tools und Verbreitung, auch über Social Media, wo es nicht darum geht, Kunden, sondern Fans, Stichwort Social Selling, zu gewinnen, ist nicht mehr wegzudenken.
Lassen sich nach deinem Verständnis Abkürzungen auf dem Weg zum Brand, zur Marke, zum Erfolg nehmen? Die Versuchung ist ja immer groß, das zu tun. Ein Beispiel, es gibt Fondsmanager, die sagen, naja, damit ich einen guten Track Record kriege, am Anfang muss ich sehr offensiv, sehr opportunistisch investieren, um einen guten Track Record zu haben. Wenn der dann gut ist, dann kann ich den anschließend vermarkten. Wenn es schiefgegangen ist, kann ich auch einen neuen Fonds auflegen. Was hältst du von Abkürzungen? Gerade vielleicht auch mit Blick auf Partnersuche, mit Blick auf den Track Record. Gibt es diese Abkürzung oder ist das die Versuchung, die an ihn herantrat und wovon er besser die Finger lässt?
Ja, diese ganze Thematik, das hängt alles damit zusammen. Startphase, Abkürzungen, gruppendynamische Effekte und so weiter. Also Abkürzungen sind möglich. Ja, viele Themen kann man mit mehr Budget besser oder in kürzerer Zeit abarbeiten. Dazu passt die Maxime aber aus dem Projektmanagement: gut, schnell, günstig. Man kann immer nur zwei dieser Komponenten kombinieren. Also ich kann nicht gut, schnell und günstig haben. Ja, das geht nicht. Entscheidend bleibt meiner Meinung nach dennoch, wie positiv behaftet und vertrauenswürdig Entscheidungsträger sind und auch bleiben. Startphase ist auch ein Thema, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, wie Rahmen und Marktbedingungen, darüber haben wir gesprochen, eigene Performance, Netzwerke etc. In unserer Branche ist es de facto unmöglich, für 1 oder 2 Jahre zu prognostizieren, welchen Umsatz man macht. Ja? Auch wenn wir es alle machen müssen. Wir bei BlackPoint haben einen Geschäftsplan mit Szenarien für die nächsten 5 und 10 Jahre erstellt und danach handeln wir. Ja, unsere Idee ist, die Startphase nicht unnötig zu verlängern. Das ist anders, als zu sagen, wir kürzen alles ab, ja, indem wir möglichst viele Fehler am Anfang vermeiden und schon heute mit richtigen Entscheidungen dafür sorgen, dass wir vorbereitet sind, wenn die Nachfrage nach unserer Dienstleistung immer weiter steigt. Wir sprechen über das sogenannte Momentum. Das ist, wie erwähnt, wichtig, dass man für dieses vorbereitet ist. Personell, digital, operativ. Gemeint ist der Tipping Point, ja, der alles andere ins Rollen bringt. Meistens erkennt man den nur aber ex post, praktisch in der Rückbetrachtung. Das ist auch egal, wenn man, wie gesagt, ohnehin vorbereitet war.
Wir halten mal fest, es gibt auch hier ein magisches Dreieck, wo sich die Dinge gegenseitig bedingen. Gut, schnell, günstig, ja, sagt Eduardo Molo Cunha, passt nicht zusammen. Man schafft nur zwei Dinge davon. Ja, dann frage ich dich natürlich, an was würdest du es festmachen, euch wirklich einen Namen gemacht zu haben? Das heißt, wo ist diese Größenordnung, entweder von Volumen her oder von Bekanntheitsgrad draußen her, wo du sagst, da würde ich sagen, hätten wir es dann geschafft. Und was sind die nächsten Schritte, Next Steps, um dieses Ziel zu erreichen?
Ich hatte, wie du am Anfang erwähnt hast, schon einige Erfahrungen und ein Name zu machen. Also es ist ja nie so, dass man einen Namen gemacht hat und damit ist es zu Ende, ja. Aber man merkt, wenn viel weniger proaktiv geschieht und zugunsten von passiven Anfragen, ja, aus allen Bereichen, aus der Kundschaft, aus der Presse etc. Und dann kommt die Phase, wo man merkt, okay, wir sind jetzt nicht völlig unbekannt, wir wecken Interesse auf, aber das ist, wie gesagt, eine never-ending Work, ja, also das muss man weiter dann daran arbeiten, dass es auch positiv behaftet bleibt. Das ist, ja, also es ist sehr schwierig zu timen. Also in Asset Management kann man, sehr, wie gesagt, sehr schwer timen. Und wichtig ist, dass im Laufe der Quartale und im Laufe der Jahre, dass wir merken, dass es in die richtige Richtung läuft. Wenn da dieses Bewusstsein nicht da ist oder umgekehrt, man hat das Gefühl, das läuft nicht in die richtige Richtung, dann muss man die Strategie ändern, weil dann würde es darauf hindeuten, dass diese Phase auch nicht eintreten wird. Und das ist für mich in meiner Arbeit wichtig, also langfristig zu planen, aber regelmäßig zu prüfen, ob man auf dem richtigen Pfad ist.
Wir halten fest, es hat viel mit Vertrauen zu tun. Man kann es nicht timen. Man hat es in letzter Konsequenz, den wirklichen Erfolg, auch nur bedingt selbst in der Hand. Es hat auch was mit den Rahmenfaktoren zu tun. Und ob man es erreicht hat, das macht man dann nicht an 2 Milliarden, 5 Milliarden Assets fest oder an der Menge von Kunden, sondern ob die Richtung, ob die Bewegungsrichtung stimmt. Das nehmen wir aus diesem Gespräch hier heute mit. Eduardo, ich frage zum Schluss immer jeden nach einer Literaturempfehlung. Hast du für uns eine Literaturempfehlung zum Thema Markenbuilding, Investment oder was beschäftigt sich sonst in diesen Tagen?
Also darüber haben wir natürlich heute viel gesprochen und ich habe einen Begriff genutzt, Tipping Point. Insofern würde ich die Empfehlung für ein Buch geben. In diesem Buch geht es um Details. Ja, das heißt Tipping Point. In Deutsch, wie kleine Dinge Großes bewirken können. Der Autor ist Malcolm Gladwell. Der hat zwei Bestseller geschrieben, Tipping Point, The Tipping Point und Blink. Bei Tipping Point, also das Buch beschreibt das Zustandenkommen und Funktionieren von Trends und wie Unternehmen die Kenntnis dieser Prozesse für das Marketing in ihre eigenen Produkte nutzen können. Das ist sehr, sehr interessant. Und ich würde aber auch eine weitere Empfehlung geben, das ist kein Buch, sondern ein wissenschaftliches Paper, sagt man, das wurde im Financial Analyst Journal in 1975 publiziert, weil wir auch sehr viel über Fehlervermeidung gesprochen haben. Diese Paper heißt The Loser's Game. Das wurde von Charles Ellis geschrieben. Es geht darum, wie professionelles Geldmanagement in den letzten Jahren zu einem Loser's Game geworden ist oder sich entwickelt hat. Also ein Spiel, bei dem man eher durch Fehlervermeidung als durch positive Leistung gewinnt. Wie bei anderen Losers Games stoßen die Spieler, die glauben, dass sie ein Winners Game spielen, nur auf Frustration. Anhand von Beispielen aus Tennis, Golf und etc. bietet der Autor einige Ratschläge, wie man dieses Spiel gewinnen kann.
Danke für die Empfehlung bei knapp 200 Folgen, die wir inzwischen haben. Ich glaube, The Loser's Game ist irgendwann schon mal empfohlen worden, aber Tipping Point ist neu. Also dementsprechend werde ich mich auch mal mit beschäftigen. Ja, Eduardo, ich danke dir für deine Zeit heute Morgen. Die nächsten Schritte, es gibt ein Webinar die Tage auf der Fondsplattform zum Thema Blackpoint Evolution. Und ja, der Fondskongress steht auch an, da wird man dich auch sprechen können.
Außerdem gibt es einen Next Step, der sehr wichtig ist. Ich habe eine Woche Urlaub in Brasilien im Februar.
Das ist ein wichtiger Step. Da wollen wir dir auch eine gute Erholung wünschen. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie diesen Podcast hier gehört haben und ihn noch nicht abonniert haben, dann tun Sie es doch jetzt und verpassen Sie auch keine weiteren Folgen. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast Fondsgedanken da, wo Sie die Möglichkeit haben, bewerten, wenn Sie uns weiterempfehlen und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.